für die meisten nichtchristlichen Ärzte in Rom war, bis in die christliche Ära, ja bis hinein zu Konstantins Zeiten, die positivistische Haltung des Herophilos repräsentativ. Weder die Stoa noch asketische Strömungen des Heidentums konnten den hippokratischen oder alexandrinischen oder galenischen Arzt, das waren die großen Schulen des Altertums, davon abhalten, sich um die körperliche Gesundung der Patienten zu kümmern. Nach Galen galt sie als corpus et finis medicinae, also die körperliche Gesundung ist der Zweck und Endziel und das Endziel der Heilkunde. Die stoische Philosophie konnte hieran substanziell ebenso wenig ändern wie das aufkommende Christentum. Gesundheit galt im aufgeklärten Alltag der römischen Kaiserzeit als höchstes Gut. Nach Galen, der im 2. Jahrhundert nach Christus lebte, sollte der Arzt, der sich um sie kümmert, allerdings, und das ist interessant, das Ganze im Auge haben und, man höre und staune, auch Philosophie in all ihren Teilen beherrschen, in der Logik, in der Physik, in der Ethik. Denn Körper und Seele erschienen untrennbar verbunden. Auch eine Gesundheitspädagogik wurde angemahnt. Schon bei Kleinkindern sind demnach die Veranlagungen zu beobachten und durch Spiele und Übungen zu korrigieren. Entstehung, Ernährung, Wachstum und gesundes Gedeihen des Menschen begründete Galen mit der aristotelischen Effizienztheorie, wonach sich die Natur einer höchst zweckgebundenen, von Gott gewollten teleologischen Physiologie bedient. Diese Teleologie, nicht zu verwechseln mit Theologie, diese teleologische Physiologie bewirkt, dass jede Spezies, ob Tier oder Mensch, in der Regel überlebt und prosperiert. Die Natur unterstützt die Gesundheit dadurch, dass sie nichts Unnützes oder Überflüssiges schafft und nichts, das es auf eine andere Art besser sein könnte. Und der gute Arzt sieht sich dabei als ihr Diener. Nun, vielleicht werden Sie schon ein bisschen unruhig. Elegante Umschreibungen statt Definitionen. Die Taktik des Herophilos wäre, um den Sprung in die Gegenwart zu wagen, durchaus im Sinn der modernen Sozialwissenschaften gewesen. Ist Gesundheit, so fragen die Soziologen heute, nicht doch bloß ein gesellschaftliches Konstrukt? Man bezweifelte in jüngster Zeit, ob es überhaupt vernünftige, hieb- und stichfeste Definitionen geben kann. Handelt es sich nicht um eine Worthülse, in die man alles hineinverpackt, wie es der Zeitgeist, der stark wechselt, so erfordert? Im Extremfall, wie es lange Zeit die Weltgesundheitsorganisation verlangte, übrigens auch positiv, um gewisse Staaten und Diktaturen daran zu erinnern, dass Gesundheit und Wohlergehen etwas mit Menschenrechten zu tun haben, geht es dabei nicht auch um ein andauerndes und uneingeschränktes soziales Wohlbefinden? Bemerkenswert erscheint allerdings auch folgende Tatsache. Während Historiker, Medizinhistoriker, Soziologen und Sozialwissenschaftler verschiedenster Couleur immer neue Assoziationen und Definitionen vorschlagen, um bestimmte Paradigmen und Moden der Wissenschaft gerecht zu werden, zu befriedigen, blieb die subjektive Erwartung, geht man in der Kulturgeschichte auf Suche, in allen Epochen erstaunlich konstant und auf vernünftige Art und Weise, ich würde sagen, bescheiden. Die gesundheitliche Idealvorstellung der meisten Menschen kreiste und kreist, ungeachtet kulturelle Unterschiede, um folgende von Karl Jaspers, dem großen Philosophen und Psychiater und kritischen Beobachter der frühen Bundesrepublik zusammengestellte Begriffe, nämlich Leben, langes Leben, Fortpflanzungsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit, Kraft, geringe Ermüdung, Schmerzfreiheit. Ein Zustand, in dem man den Körper, Zitat, abgesehen vom lustvollen Daseinsgefühl, Zitat Ende, so Jaspers, kaum wahrnimmt. Im Grunde verborgen manifestiert sich die Gesundheit in unterschiedlichen Aktionen und Planungen, im Gesamtbild einer Persönlichkeit, in deren Zukunftsvisionen und natürlich in der Leistungsfähigkeit, wobei der Einfluss von Gesellschaftsform, Religion, Bildungsgrad natürlich in unterschiedlichen Graden evident ist. Dennoch lässt sich sagen, Die subjektive Erwartungsbreite in Sachen Gesundheit blieb jahrhundertelang bemerkenswert konstant. Der Satz Ludwig Börnes, des großen deutschen Kritikers und Literaten zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der in Paris lebte und sogar Medizin studiert hatte, es gibt 1000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit, trifft diese Tatsache, wenn auch in starker Vereinfachung, sehr treffend. Es gibt offensichtlich so etwas, wie es der Münsteraner Physiologe Rotschu zitiert hat, es gibt so etwas wie fundamentale, primäre Werthaltungen, die zur Führung und Erhaltung des Daseins einfach notwendig sind. Und der Wunsch nach Gesundheit, gebunden an Schmerzfreiheit, körperliche und geistige Unabhängigkeit und eine bestimmte Hoffnungsfähigkeit, gehört eben zu diesen Konstanten. Um sie herum gruppiert sich dann allerdings der tausendfach variierte, individualisierte Traum vom Gesundsein. In anderen Worten die sehr menschliche Frage, was man dann mit der Gesundheit anfängt. In der Tat war es spätestens seit den Vorsokratikern, also den Philosophen, die vor 400 vor Christus in Griechenland lehrten, klar, dass die Definition der Gesundheit auch philosophische, politische, geistige und subjektive Aspekte zu berücksichtigen hat. Insofern erlaubt sie zahllose subjektiv-individuelle Erfahrungsmöglichkeiten. Man erkannte, dass sie nicht nur, wie es die heutige medizinische Diagnostik nahelegt, einen naturwissenschaftlich positivistischen, sondern auch einen psychologisch-moralischen Tatbestand darstellt, wie sich der damals 100-jährige Philosoph Hans-Georg Gadamer in seinem bemerkenswerten Büchlein über die Verborgenheit der Gesundheit ausdrückte und eben mit einer sehr starken subjektiven Komponente. Hermann Burhafe, ein berühmter Medizinprofessor und medizinischer Autor aus Leiden im frühen 18. Jahrhundert, stellte in seinen damals sehr populären Aphorismen fest, dass, ich zitiere, jeder Mensch seine besondere Gesundheit hat, das heißt letztlich einen eigenen Lebensstil und subjektiv gewählte Ziele, die durch den Grad der Gesundheit mitbestimmt werden. Dies widerlegt nicht die These Börnes. Burhafe unterstreicht vielmehr, dass erst die Gesundheit es ermöglicht, das Leben unabhängig, frei und würdig zu gestalten. Was man mit seiner Gesundheit anfängt, wie man sie empfindet und wertet, ist vor allem kulturell und biografisch vorgegeben. Trotz einer breiten Skala von Normwerten, deren sich Ärzte und Patienten zunehmend bedienen, wie es heute mein Blutdruck, mein Blutzuckerwert, ist die Bewertung der Gesundheit letztlich eben keine Sache des Messens, sondern sie beruht, so Gadamer, auf der inneren Angemessenheit, das heißt der Übereinstimmung des Individuums mit sich selbst. Die Basis der Gesundheit bildete, wie es schon Alkmaion von Kroton um 500 vor Christus in Süditalien propagierte, für die meisten Menschen bis zum 19. Jahrhundert eine Art Gleichgewicht. Zum Beispiel ein Gleichgewicht von Säften, Gedanken, Elementen und Qualitäten. Ein Mensch, das wissen wir eigentlich auch, der nicht in seiner Mitte ist, fühlt sich krank. So sah man das jahrhundertelang. Für Thomas von Aquin stellte eine Krankheit, ein schöner Ausdruck, Disordinatio corporis dar, ein Auseinanderfallen der Ordnung des Körpers. Der mittelalterliche Ordo sah vor, dass Makrokosmos und Mikrokosmos, das heißt der Körper des Menschen, im Lot sind und sich entsprechen, dass Frieden im Großen, im Makrokosmos herrscht und Gesundheit im Kleinen. Diese Vorstellung des Ausgleichs war uralt. Nach Alkmaion wurde, ich zitiere, Gesundheit durch das Gleichgewicht des Feuchten und Trockenen, Kalten und Warmen, Bitteren und Süßen erhalten. Hiermit wurde die jahrtausende alte Tradition der sogenannten Humoralpathologie, der sogenannten Vier-Säfte-Lehre begründet, die Basis der alten Diätetik, die sich nicht nur auf das Essen und Trinken bezog, sondern eben eine umfassende Lebenskunst, eine Ars Vivendi, darstellte. Seit den Hippokratikern schwang eben auch die Vorstellung mit, dass der Mensch für seinen Zustand zumindest mitverantwortlich sei. Er hatte, um gesund zu bleiben, ein zu viel oder zu wenig, das heißt Übertreibungen in jede Richtung zu meiden und den Ausgleich in allen Lebenslagen anzustreben. Diese Eukrasia, die Wohlmischung der Körpersäfte, wurde zur Basis, aber auch zum Symbol des harmonischen, ausgeglichenen Lebens. Dass nach Alkmaion auch externe Faktoren, etwa die Beschaffenheit des Wassers und der Landschaft oder die Richtung und Qualität der Winde das Befinden beeinflussten, zeigt, dass dessen Komplexität in der Antike wohl bekannt war. Man braucht im Übrigen keinen Arzt, um diese Lebensweisheit, die letztlich philosophische Wurzeln hatte, zu verstehen, dass eben der Ausgleich, die Harmonie, die Mitte etwas mit Gesundheit zu tun haben muss. Natürlich ist die Frage berechtigt, ob und wie weit solche Modelle und Bilder für den heutigen Menschen über einen gewissen historischen Unterhaltungswert hinaus von Bedeutung sind. Stellt unser Wissen über den Einfluss der Gene auf unser Befinden eine solche Gesundheitsphilosophie, welche auf Selbstkontrolle und Eigenverantwortung baut, nicht radikal in Zweifel? Wir haben nun mit der These Gesundheit stelle den Beweis eines geordneten Lebens dar und habe deshalb eine moralische Dimension so unsere Schwierigkeiten. Wie sollten die antiken Empiriker, wir sollten die antiken Empiriker und ihre mittelalterlichen Epigonen hier aber nicht unterschätzen. Sie wussten sehr wohl, dass die Natur des Menschen ihm individuell differierende Grenzen setzt, innerhalb derer aber eine Entscheidung für oder gegen die Gesundheit durch eine entsprechende Lebensführung durchaus möglich und sinnvoll erscheint. Was ist Tugend? Fragte interessanterweise noch Goethe, der sich sehr mit Gesundheitsfragen auseinandergesetzt hat, und seine einfache Antwort lautet: Tugend ist ein sehr schöner Name für das einfachste Ding, für Gesundheit. Nun, die Demontage der Eigenverantwortung für das körperliche und seelische Ergehen ist allerdings auch Folge einer verderblichen Versicherungsmentalität und auch einer schleichenden Entfernung von den ethischen Wurzeln unserer Gesundheitskultur. Einige amerikanische Soziologen halten Appelle an die Eigenverantwortung geradezu für unethisch, weil die meisten Menschen, was ihr Gesundheitsverhalten angeht, sozial konditioniert seien. Für Goethe, um nochmal zu ihm zurückzukommen, signalisierte Gesundheit dagegen Freiheit und subjektiv unbegrenzte Entwicklungsmöglichkeiten. Gesund erschien es ihm auch für das eigene, künftige Wohlergehen bewusst zu sorgen. Gerade das Gefühl, noch weiter schreiten und Körper wie Geist weiter ausbilden zu können, bewirkt nach Goethe jene positiven Grundstimmungen, welche die Gesundheit erhalten. Die antike Sportmaxime Melius ad summum quam in summo faszinierte ihn. Das können Sie sicher alle übersetzen, ein wunderbarer Satz. Melius ad summum quam in summo. Es ist besser auf dem Weg zur Spitze als auf der Spitze, auch in Sachen Gesundheit zu sein. Wer in singulärer Topform ist, ist nach Goethe nicht gesund, weil er sich nicht mehr weiterentwickeln kann. Es ist die schreckliche Situation des Spitzensportlers, der 6 Wochen vor den Olympischen Spielen die Topform erreicht. Das Gefühl damit, dass es nur noch abwärts gehen kann, lähmt ihn. Auch in Sachen Gesundheit sagte Goethe dem newtonschen Gespenst den Kampf an. Das Messen eines Dings ist eine grobe Handlung, die auf lebendige Körper nicht anders als höchst unvollkommen angewendet werden kann. Das sieht man, wir wissen es, in der heutigen Medizin anders. Ich würde sagen, vieles kann man in der Tat auch am Menschen oder Menschlichen messen, aber eben nicht alles. Ich halte es für unsinnig, und Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie mir die Bemerkung hier erlauben, die subjektive Lebensqualität eines Menschen, auch eines Schwerstkranken, Bewusstlosen, selbst eines Wachkoma-Patienten, in der Form von Qualys, von Quality Adjusted Life, hier ist, wie man das in Amerika macht, messen zu wollen. Es gibt ganze Wissenschaftszweige, nicht nur Teile der Gesundheitsökonomie, die gerade hierauf bauen. Es gab ja Zeiten, und Goethe war hierüber entsetzt, wo angesehene Gelehrte wie Christian Adam Peusche und vor allem Lavater, Johann Caspar Lavater, an Physiognomie und Körperhaltung, ja selbst an Profil und Kopfform, die Zeichen der Gesundheit und natürlich der Krankheit und Krankheitsdisposition zu erkennen und damit auch messen zu können, glaubten. Goethe wandte sich scharf gegen eine solche Schematisierung. Nicht in der Kopfform, sondern in der Wohlgeordnetheit der Existenz, wie er sagt, die auch Diätetik und Lebenskultur einschließt, liege das Heil des Menschen. Und er war damit mit seiner Gesundheitstheorie weit differenzierter als die meisten Zeitgenossen. Ein Beispiel: 1790 hatte der lippe-detmoldische Hofmedikus Johann Christian Scherf betont, ich brauch's ja wohl nicht erst zu sagen, dass ich unter Gesundsein nicht die Abwesenheit von eigentlichen Krankheiten, sondern die gesamten körperlichen Kräfte und Fähigkeiten des Menschen auf der höchstmöglichsten Stufe ihrer Vollkommenheit verstehe. Solche Definitionen waren Goethe zu banal und zu aufgeblasen. Er wusste, dass Forderungen dieser Art, die ja bis heute populär sind, Natur und Möglichkeiten des Menschen einfach überschreiten. Heute neigen wir dazu, uns dann gesund zu fühlen, wenn wir unseren Körper nicht wahrnehmen. René Lerich, ursprünglich ein Chirurg, ein Franzose, sprach in seiner berühmten Definition vom Schweigen der Organe, das wir alle anstreben sollten. In der Tat, mit zunehmendem Alter wird es sicher immer wünschenswerter, wenn uns unsere Glieder und Organe keine Beschwerden und Probleme bereiten. Allerdings schließt, und Mediziner machen diese Erfahrung täglich, die subjektive Erfahrung des Schweigens der Organe leider selbst schwerste Krankheiten, man denke an bestimmte Psychosen und Neurosen oder Frühstadien von Infektionskrankheiten, aber auch von Krebs, keineswegs aus. Der philosophisch-anthropologische Aspekt der Befindlichkeit, der von der normierenden, messenden Medizin nicht erfasst werden kann, wird erneut deutlich. Die Laborwerte mögen Schreckliches ankündigen. Das betreffende Individuum hält sich für gesund. Das gibt es gar nicht so selten. Ein subjektiv beneidenswerter Zustand, der ihm, finde ich, belassen werden sollte. Solange ein Mensch sich gesund fühlt, hat er auch das Recht, sich für gesund zu halten. Erkannte schon der Dichter Christoph Martin Wieland, der Dichter der Abderiten und Prinzenerzieher am Weimarer Hof 1778, völlig zu Recht. Oder ist es halt doch besser, sich krank zu fühlen, wenn kein Arzt und keine medizinisch-technische Assistentin eine Spur einer Erkrankung messen können, wenn also nur die neurotische oder, vorsichtiger ausgedrückt, subjektive Tendenz besteht, an die eigene Krankheit zu glauben. Viele Ärzte und vor allem natürlich die wirklich Kranken mit technisch objektivierbarer Diagnose, die sich nach dieser Situation natürlich sehen, würden dies sofort bejahen, wie dem auch sei. Auch die Definition des Schweigens der Organe setzt einen reduzierten, letztlich technischen Gesundheitsbegriff voraus. Gesundheit verbindet sich zumindest in der europäischen Kulturgeschichte mit mehr, unter anderem mit einem Gefühl der Hoffnung und Freiheit, dem Gefühl des Weiterschreiten und Pläne schmieden Könnens von Goethe. Obgleich sie sich historisch gesehen aus der subjektiven Sicht der Betroffenen enger und einheitlicher darstellt, als es die meisten Soziologen zugeben, ist Gesundheit nichts weniger als statisch. Sie stellt vielmehr ein Fließgleichgewicht mit unsicheren Grenzen dar, das vielerlei Einflüssen unterworfen ist. Wie die Puppen in Kleists Marionettentheater erreicht der Gesunde, bildlich gesprochen, eine Art Schwerelosigkeit, die nicht und niemals erzwungen werden kann. Vielleicht erschaffen das manchmal ganz hervorragende Schauspieler, wenn sie sich nicht wohlfühlen, trotzdem Gesundheit zu spielen. Aber das ist eine Ausnahme. Das Steady State, Das Fließgleichgewicht des Wohlbefindens wird ohne besondere Anstrengung gehalten, beim Gesunden, während der Labile, Gefährdete und Kranke sich vergeblich bemüht. Diese physiologische wie subjektive Labilität des Gesundseins erschwert nicht nur seine Messbarkeit, sondern auch die Abgrenzung zur Krankheit. Dass die berühmte, häufig kritisierte Gesundheitsdefinition der WHO von einem statischen Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens ausgeht, ist tatsächlich bemerkenswert. Es reflektiert, abgesehen von dem problematischen Menschenbild, das dahinter steckt, ein Menschenbild, das Schmerz und Negatives aus dem Menschsein gewissermaßen eliminiert, den aus den westlichen Industrienationen exportierten Irrtum, der Mensch kenne im Grunde nur zwei Befindlichkeiten des Körpers, Krankheit und Gesundheit. Volkswirtschaftlich gesprochen, Krankheit und Arbeitsfähigkeit. Diese Vorstellung des Entweder-Oder, des krank oder gesund, wurde seit dem späten 19. Jahrhundert durch die Sozialgesetzgebung der westlichen Staaten extrem begünstigt. Sie kann schon deshalb nicht befriedigen, weil jedes Individuum, wie angedeutet, zwischen Beschwerdefreiheit und zumindest subjektiv empfundenen Leiden hin und her schwankt. Diese Zwischenzone, sie umfasst Kopfschmerzen oder Menstruationsbeschwerden oder Schlaflosigkeit oder eben gewisse negative Stressreaktionen. Diese Zwischenzone hat, wie schon Herophilos oder Galen lehrten, in den meisten Fällen keinen Krankheitswert, sondern gehört zur natürlichen Erfahrungswelt des Menschen. Galen, wie gesagt, im 2. Jahrhundert nach Christus beschrieb, neben der echten Krankheit und der völligen Beschwerdefreiheit einen dritten, für die meisten Menschen geradezu charakteristischen Zustand. Dieser Status sei als weder beschwerdefrei noch krank zu definieren, als keines von beiden, lateinisch neutrum, neutrum, wie man im Mittelalter übersetzte, wovon sich unser Begriff neutral und neutrum übrigens ableitet. Tatsächlich, erst der zunehmende Gebrauch von Schmerz- und Kreislaufmitteln, aber auch das neue Fitnessideal und nicht zuletzt, das muss man auch sagen, die Pseudo-Gesundheitspropaganda von Ärzten und Krankenkassen in den goldenen Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders, alle sei machbar und bezahlbar, Sie erinnern sich, ist jetzt schon länger her, nivellierte die uralte Erfahrung, dass Störungen der Befindlichkeit zum Leben gehören und dass die Krankheit eine notwendige Lebensäußerung einer nun einmal befristeten, von Sorgen belasteten Existenz darstellt, wie sich der Medizinhistoriker Heinrich Schipperges vor etwa 20 Jahren ausdrückte. An dieses empirisch kaum bestreitbare Faktum knüpfen die meisten Autoren der neueren Zeit an. Man unterstreicht, dass nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Krankheit und jeder neutrale Zustand Galens wellenförmige Phänomene darstellen. Karl Gustav Carus, Schriftsteller und zeitweise Goethes Arzt, also Künstler, Schriftsteller und Arzt in Personalunion, typisch für diese Zeit, er hat betont, gerade eine von Grund aus gesunde Natur äußert sich darin, dass sie auch, wenn man so sagen darf, gesunder Krankheiten fähig ist. Das heißt, dass Krankheiten, physische und psychische, von denen nun einmal kein Sterblicher ganz unangetastet bleiben kann, in einem gewissen regelmäßigen Gange und mit kräftigen und vollkommenen Entscheidungen sich entwickeln. Und dann kommt es aber, das ist das Entscheidende, und vorübergehen. Die kommen, das Entscheidende, der Beweis der Grundgesundheit ist, dass die Krankheiten wieder vorübergehen, dass sie verschwinden. Auch nach Georges Canguilhem, einem französischen Medizintheoretiker unserer Zeit, zählen gelegentliche Erkrankungen zur Norm des Lebens. Seine hieraus abgeleitete Gesundheitsdefinition lautet, was die Gesundheit ausmacht, ist die Möglichkeit, die das augenblicklich normale definierende Norm zu überschreiten, Verstöße gegen die gewohnheitsmäßige Norm hinzunehmen und in neuen Situationen neue Normen in Kraft zu setzen. Nur das in diesem Sinn gesunde Individuum kann all die Aufgaben und sozialen Rollen erfüllen, welche das Leben vorsieht. Gesundheit Gesundheit hier im Sinn der Fähigkeiten, Störungen und Schicksalsschläge ein- und wegzustecken, ist da nur von Vorteil und Krankheit nur von Nachteil. Und die meisten würden diese These wohl unterstreichen. Angesichts der in heutigen Stellengesuchen üblichen Begriffe Belastbarkeit, Flexibilität, Topfitness, Mobilität und so weiter, ständige Präsenz, ständige Erreichbarkeit und so weiter, gilt die uralte Erkenntnis, dass der Verlust der Gesundheit auch positive Kräfte freisetzen kann, eher als philosophische Spitzfindigkeit. Novalis, der große romantische Dichter, hatte im 19. Jahrhundert noch unterstrichen, er hat sich extrem viel mit Gesundheit und Gesundheitstheorie beschäftigt, sehr interessant. Novalis hat im 19. Jahrhundert noch unterstrichen, dass Krankheiten auch positiven Wert gewinnen, ich zitiere ihn, ja Lehrjahre der Lebenskunst und Gemütsbildung darstellen und die Tendenz zu einer zumindest geistig-anthropologischen Gesundung bereits in sich tragen, ja die Voraussetzung dafür sind. Das Unkritische sich für gesund halten sowie das Unkritische sich für krank halten, beides ist Fehler und Krankheit, so Novalis wörtlich. Der Maler Edvard Munch hielt diejenigen von Natur aus für beschränkt, die noch nie krank waren und vergleicht sie mit Leuten, die noch nie gereist sind. Die sind ja auch ein bisschen beschränkt, weil die nichts außer ihrer engsten Heimat kennen. Ob man sich allerdings krank oder gesund fühlt, man muss sich stets um die Gesundheit bemühen. Nach Carl Gustav Carus, den ich gerade erwähnt habe, einem der einflussreichsten Ärzte des frühen 19. Jahrhunderts überhaupt, hat der Mensch aus seinem Leben ein Kunstwerk zu machen, ein sogenanntes Lebenskunstwerk, das die Gesundheit unter Beweis stellt. Man hat nach seinen Talenten, nach seinen Genen das Beste aus seinem Leben zu machen. Carus predigt ja auch als Erster den Begriff des Unbewussten, von ihm hat Freud später übernommen, vom Unbewussten, dass angesichts vielfältiger leiblich-seelischer Beziehungen die Gesundheit sehr wohl erhalten, fördern oder eben auch zerstören kann. Gesund ist, wer seine Talente, ich wiederhole, durchaus im biblischen Sinn für sich, seine Familie und auch den Staat positiv nutzt. Für den Protestanten Carus war damit letztlich derjenige gesund, fast würde man sagen demonstrativ gesund, der fühlte, dass Gott seine Handlungen, seine Karriere, seinen Erfolg wohlgefällig betrachtete. Für das persönliche Umfeld war eine solche Gesundheit, die sich in Erfolg, Macht, aber auch einer gewissen Selbstgefälligkeit erfüllte, wohl nicht immer leicht zu ertragen. Dennoch hatten Carus und andere sogenannte romantische Ärzte und Philosophen für viele Zeitgenossen einen wichtigen Ansatz wiederentdeckt. Gesundheit hatte mit Körper und Psyche zu tun. Sie zeigt sich in einer harmonischen Interdependenz von Kräften, Oszillationen, Spannungen und Empfindungen. Begriffe wie Entspannung, Ruhe, Erbauung und Glück waren eng verbunden. Johann Nepomuk Ringseis, der Leibarzt und kunstbegeisterte Reisebegleiter von König Ludwig I. von Bayern, sozusagen das katholische Pendant zu Carus, empfahl deshalb die Betrachtung alter, vor allem christlicher Kunst. Hier werde alles Fremdartige aus Leib und Seele vertrieben, wodurch, ich zitiere, alle Verrichtungen mit Leichtigkeit und Behagen vonstatten gehen. Relativ gesund ist nach Ringseis jemand, ich zitiere wieder, bei dem die Harmonie des vorhandenen geistig-physisch-leiblichen nicht merklich gestört ist, während die Zeichen normaler Gesundheit folgende sind. Der Geist ist in allen seinen Richtungen ungebunden, alle, insbesondere die zentralen Sinn- und Bewegungsorgane, sind im Ebenmaß entwickelt und mit Leichtigkeit wirkend. Das Blut ist von mittlerer Menge, angenehm rot, von mäßiger Dichtigkeit, die Hautwärme angenehm, der Puls gleichmäßig und kräftig. Das war eine Diagnostik typisch für die Zeit, unmittelbar bevor sich die naturwissenschaftlich messende Medizin im Alltag endgültig durchgesetzt hat. In der Folgegeneration zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als die naturwissenschaftliche Methodik im Umfeld von Virchow gleichsam explodierte, wurde dieses Konzept von Ringseis bereits von den meisten Kollegen in Frage gestellt. Ein Schüler von Ringseis schrieb über ihn, dass er geschöpft aus dem Ganzen und Vollen, dass er seine Wissenschaft niemals losgelöst von der wissenschaftlichen Gesamtwahrheit, vom Bleibenden in der Welt- und Menschengeschichte, vom Urheber aller Dinge, von der Kunst, habe ihn am meisten gefesselt, während es ihm von anderen am meisten zum Vorwurf gemacht worden sei. Das war im Jahr 1850, als Wilhelm Wunderlich im Leipziger Jakobsspital erstmals eine Fieberkurve ans Krankenbett heften ließ, die seitdem alles am Patienten Messbare bzw. für messbar Gehaltene festhält, heute meist schon über ein Display. Die Entwicklung ging in seinem Sinne nicht, wie Ringseis sich es gewünscht hatte. Die heutige für den Klinikalltag charakteristische Welle des Messens, des Addierens, Kodierens, Übertragens, Ergänzens, Abhakens, Gegenzeichnens, Ausfüllens, Beantragens und Bekundens ist alltäglicher Beweis der Reduktion menschlichen Leidens auf technische und ökonomische Parameter. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, unsere kleine Untersuchung des Wandels und der Variationen des Gesundheitsbegriffs mit einem Ausblick auf Nietzsche schließen, der wie Goethe die in das Messen verliebte Ärzteschaft tadelte. Es steht uns nicht frei, zwischen Seele und Leib zu trennen. Es steht uns noch weniger frei, zwischen Seele und Geist zu trennen. Und im Hinblick auf die in Mode kommenden Tierversuche, wir sind doch keine denkenden Frösche, keine Objektivier- und Registrierapparate mit kaltgestellten Eingeweiden. Und das war natürlich Nietzsche, ein Frontalangriff auf die messende, rein naturwissenschaftliche Medizin der Zeit, deren Folgen er symptomatisch für ein neues, bedenkliches Zeitalter erachtete. Erneut wird die Messbarkeit menschlicher Existenz abgelehnt und der Subjektive unseres Daseins herausgestellt. Die Physiologen kümmern sich um die Normvarianten der tierischen Gesundheit, während die große Gesundheit, so Nietzsche, wie auch später Gadamer, ich wiederhole, eben gerade nicht normierbar ist. Sie zeichnet sich für ihn durch jene überströmende Sicherheit aus, welche am Ende die Krankheit besiegt. Auch Nietzsche sieht Leiden und Krankheit als unvermeidliche Lebenserfahrungen an, ohne freilich, wie christliche Asketen, wie Novalis und auch Goethe, Positives an ihnen erkennen zu können. Die Vorteile der messenden Medizin, ihre Erfolge, die Vollendung der Aufklärung der Medizin, das sah Nietzsche allerdings auch nicht. Er dachte auf einer anderen Ebene. Standen nun Denker wie Goethe oder Nietzsche, Novalis oder auch Augustinus bei aller Unterschiedlichkeit, das ist klar, was ihre Reflexionen über die Gesundheit betraf, philosophisch-theologisch gegen die Realität? Tatsächlich wird die geistige Dimension der Gesundheit in einem säkularen Zeitalter wie dem unsrigen kaum hinterfragt. Im Krankenhausalltag schon aus Zeitgründen so gut wie nicht. Der sogenannte Vernünftige gibt eher Schopenhauer recht, der den Aphorismen betonte, die größte aller Torheiten ist es, seine Gesundheit aufzuopfern, wofür es auch sei, für Erwerb, für Beförderung, für Gelehrsamkeit, für Ruhm, geschweige denn für Wollust oder flüchtige Genüsse. Und er fügt gleich hinzu, 9/10 unseres Glücks beruhen auf der Gesundheit. Die Gesundheit wurde im 19. Jahrhundert zum bürgerlichen Traum schlechthin. Ein aus vollkommener Gesundheit und glücklicher Organisation hervorgehendes, ruhiges, heiteres Temperament, ein klarer, lebhafter, eindringender und richtig fassender Verstand, ein gemäßigter, sanfter Wille und demnach ein gutes Gewissen, das sind Vorzüge, die kein Rang und kein Reichtum ersetzen kann. Niemand wird Schopenhauer hier wohl widersprechen. Man sollte aber, wie wir gesehen haben, mit dem Begriff Gesundheit, lateinisch salus, In den romanischen Sprachen ist er immer noch mit Rettung verwandt. Ein bisschen mehr verbinden als Schmerzfreiheit und Unbeschwertheit. Fordert man diese radikal für die eigene Existenz ein, liefert man sich nur utopischen Forderungen aus und kann eigentlich nur unglücklich werden. Absolute Beschwerdefreiheit bis ins hohe Alter für alle. Das für möglich zu halten, wäre ein Rückschritt ins Denken des 19. Jahrhunderts. Und Rückschritte hasst man ja heute besonders, vor allem sicher auch in Sachen Gesundheit. Vielen Dank.